Gut 55.000 Menschen aus mehr als 60 Ländern sind im vergangenen Jahr als Flüchtlinge nach Schleswig-Holstein gekommen. Der größte Teil von ihnen will auch hier bleiben. Seit dem Zweiten Weltkrieg sind weltweit noch nie so viele Menschen auf der Flucht gewesen wie derzeit. Auch wenn offenbar witterungsbedingt die Zahl der Flüchtlinge, die pro Tag nach Schleswig-Holstein kommen, geringer wird, wie es in den kommenden Monaten sein wird, weiß derzeit niemand. Bereits jetzt aber stellen die Flüchtlinge eine enorme Herausforderung dar für Staat, Politik und Gesellschaft. Wie soll es mit den Menschen, die bei uns Sicherheit suchen, weitergehen? Der Schlüssel heißt Integration. Und die will die Landesregierung voranbringen. Dabei geht es um Wohnungen, Kitaplätze, Schulen, die deutsche Sprache, aber auch um gesellschaftliche Werte. Ob das gelingt, daran gibt es zunehmenden Zweifel. Und nach den Übergriffen von Köln, aber auch nach Vorfällen in Schleswig-Holstein, sind viele Bürger verunsichert. Integration, viele Ängste, viele Hürden. Unser Thema heute in zur Sache hier auf NDR 1 Welle Nord. Gäste im Studio sind Dr. Sebastian Elsässer, Islamwissenschaftler an der Uni Hamburg, und der Rendsburger Bürgermeister Pierre Gilgenast. Wie immer können auch Sie Ihre Fragen stellen oder Anmerkungen machen. Nutzen Sie dafür das Formular unter ndr.de/sh oder schreiben Sie uns eine E-Mail an studio@wellenord.de. Ich bin Michael Frömter und wünsche Ihnen einen schönen Abend. NDR 1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache. Heute dreht sich alles um die Integration. Die Landesregierung, allen voran Innenminister Stut, will das Jahr 2016 zum Jahr der Integration machen. Die Diskussion über sexuelle Übergriffe und andere Delikte von Flüchtlingen, sie überschattet aber derzeit den Plan, die geflohenen Menschen bei uns zu integrieren. Was bedeutet eigentlich Integration? Abgeleitet ist das Wort vom lateinischen Wort Integratio, das bedeutet Erneuerung. Soziologisch bedeutet Integration, dass eine Gruppe bewusst dafür sorgt, dass jemand von außerhalb ein Teil dieser Gruppe wird. Die Hauptverantwortung von Integration bzw. Eingliederung liegt demnach bei der aufnehmenden Gruppe, also bei uns. Das bedeutet aber nicht, dass Menschen aus anderen Kulturkreisen unsere Werte ablehnen können oder eher das Gegenteil. Frage jetzt an unsere Studiogäste. Dr. Elsässer, Integration, wie verstehen Sie denn Integration?
Ich denke, wenn wir an Integration denken, stehen sicherlich bestimmte Aspekte sehr stark im Vordergrund, die für unsere Gesellschaft auch am wichtigsten sind, also sowohl für die Empfangsgesellschaft als auch für die Ankommenden. Zum einen Arbeit, Integration in den Arbeitsmarkt. Ich denke, dass sicher viele der Neuankommenden in Deutschland in erster Linie einfach sicher hoffen, Arbeit zu finden und einen zumindest bescheidenen Wohlstand zu erreichen. Der wichtigste Punkt für die jüngere Generation ist sicherlich Integration ins Bildungssystem, wozu Sprache natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Und sicher auch von Seiten der empfangenen Gesellschaft spielt sicher auch sehr stark die Überlegung eine Rolle, wie sich Menschen kulturell integrieren können, in dem Sinne, dass man dass man zusammenleben kann, dass es einen bestimmten Konsens entwickeln kann oder bestimmte Dinge wie Sachen gesellschaftlich in Deutschland funktionieren, nicht in Frage gestellt werden durch Neuankömmlinge. Das sind für mich die drei entscheidenden Faktoren.
Ich glaube, die einzelnen Punkte, die werden wir im Laufe der Sendung auch nochmal abarbeiten. Auch die Frage, auch was Bildung ist oder was Sprachunterricht angeht, ist das alles. Ich will gleich mal ein Kommentar eines Hörers auf unserer Homepage mitteilen. Ich glaube, das zeigt ein bisschen die Problematik, über die wir hier reden. Da heißt es, das Wort Integration bei der Vermischung unterschiedlicher Kulturen ist doch nur eine hohle Sprechblase. Keiner weiß doch, was das überhaupt sein soll, aber alle reden darüber. Pierre Gilgenast, Bürgermeister von Rendsburg. Wie kann man die Gesellschaft vorbereiten? Die scheint ja offenbar nicht vorbereitet zu sein, dass ein Prozess von Integration tatsächlich in Gang kommt.
Also ich denke, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die sich uns stellen wird. Wir haben im letzten Jahr 55.000 Menschen, die nach Schleswig-Holstein gekommen sind. 35.000 sind auch im Land geblieben, und das macht deutlich, wie wichtig Integration ist. Für mich hat Integration sehr viel miteinander kennenlernen zu tun, die Toleranz, auch miteinander ins Gespräch dabei zu kommen. Denn es geht dabei ja, Menschen, die aus anderen Ländern hier heimisch werden wollen, auch deutlich zu machen, wie es funktionieren kann auf der einen Seite. Und da spielt natürlich die sprachliche Integration eine ganz wesentliche Rolle. Auf der anderen Seite ist es auch eine wichtige Aufgabe von Integration, die Ängste der Mitbürger hier aufzubauen. zurückzunehmen, denn für die ist es auch eine neue Situation, mit anderen Kulturen, auch anderen Sprachgewohnheiten zusammenzukommen. Also Integration hat für mich mit einem Miteinander zu tun und jede Begegnung baut auch diese Ängste ab.
Ja, und wie dieses Miteinander aussehen kann, darüber wollen wir heute sprechen. Integration ist ja eine Herausforderung, das haben wir gerade schon angesprochen, und die ist nicht leichter geworden, weder durch die Ereignisse von Köln und Hamburg noch durch die angebliche rechtliche Bevorzugung von Flüchtlingen hierzulande. Ich habe Innenminister Stefan Stuth gefragt, wie Integration trotz der Debatte der vergangenen Wochen vorangebracht werden kann.
Wir haben mit allen relevanten Verbänden, Institutionen die einzelnen Bereiche, die einzelnen Lebensbereiche betrachtet und haben dort Vereinbarungen getroffen, die wir jetzt im Landeshaushalt mit Mitteln unterlegt haben, sodass wir in der Tat in der Lage sind, dann die Kommune vor Ort, wo die Unterbringung stattfindet, dann zu begleiten. Das sind in der Tat die Schaffung von zusätzlichen Kindergartenplätzen, Erzieherinnen und Erziehern. Wir haben 280 weitere Lehrerstellen bereitgestellt. Wir haben die Sicherheitsbereiche nochmal aufgestockt und nicht zuletzt ein umfassendes Wohnbauprogramm, bezahlbares Wohnen für alle, nochmal deutlich erweitert, sodass es jetzt darum geht, aus diesen Rahmenbedingungen was Konkretes zu machen.
Herr Stuth, Sie haben gesagt, was die Politik in Schleswig-Holstein leisten will in Sachen Integration. Was stellen Sie sich denn konkret vor, was eigentlich auch Gesellschaft leisten muss in Sachen Integration hier im Land?
Jetzt gilt es in der Tat, in der Gesellschaft die Bereitschaft zu zeigen, die Dinge aufzunehmen und anzunehmen, das fortzusetzen, was wir, glaube ich, in wirklich ganz wunderbarer Weise in den letzten Monaten erlebt haben. Menschen, die bereit sind, mitzumachen, zu unterstützen, dass wir das jetzt in Programme umsetzen, dass das erlebbar ist, dass wir voneinander lernen können. Und dass ganz am Ende es wirklich so ist, dass jeder bereit ist zu sagen, okay, heute bist du noch der Flüchtling, morgen bist du der Nachbar, übermorgen bist du der Sportkamerad oder der Feuerwehrkamerad. Das muss gewollt sein und ich nehme wahr, dass es an ganz vielen Orten wirklich in diesem Sinne passiert.
Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Integration bedeutet, eine Gruppe sorgt bewusst dafür, dass jemand von außerhalb ein Teil dieser Gruppe wird. Das bedeutet aber nicht, dass Menschen aus anderen Kulturkreisen unsere Werte missachten oder sich nicht an hiesige Regeln halten müssen. Das gilt insbesondere auch für das Frauenbild mancher muslimischer Männer. Deshalb hat auch der mehrfach ausgezeichnete Kieler Schriftsteller Feridun Zamoglu die jüngsten Übergriffe auf Frauen aufs Schärfste verurteilt. Aus seiner Sicht haben sie nichts mit der Religion des Islam zu tun, sondern mit einer Krise muslimischer Männer mit Minderwertigkeitskomplexen. Er wirft diesen Jünglingen, wie er sie nennt, eine Doppelmoral vor.
Auf der einen Seite hängen diese jungen Männer einer wirklich sehr stringenten Moral an. Sie wollen auf der einen Seite Hüter der Moral ihrer Schwester sein. Sie heiligen die eigene Mutter. Auf der anderen Seite aber gehen sie wie Hyänen auf Frauen los. Das kann ja nicht sein. Da ist ja etwas falsch.
Zamoglu sagt auch klipp und klar, die Vorfälle müssen aufgeklärt werden und es darf nichts unter den Tisch gekehrt werden.
Es sind übrigens sehr, sehr viele fremdstämmige Deutsche in diesem Land, die wirklich nicht nur, wie das hässliche Wort heißt, betroffen sind, sondern die zornig sind, die auch nicht verstehen, dass man diese furchtbaren Vorfälle beschwichtigt. Das darf man nämlich nicht.
Für Zamoglu ist klar, diese Männer müssen sich ohne Wenn und Aber an die Regeln in Deutschland halten, an die Regeln in dem Land, das ihnen Schutz gewährt und sie aufgenommen hat. Dazu gibt es aus seiner Sicht keine Alternative.
Bei den meisten der besagten Triebtäter, das sind sie nämlich, bei diesen Leuten muss man mit Strenge kommen. Da hilft kein Bitten und kein Flehen, da hilft keine Höflichkeit, das wird als Schwäche angesehen. Wo diese Leute sind, gibt es keinen Frieden. Also muss man jene, die nicht ums Verrecken nicht mitspielen wollen, vor die Wahl stellen. Wenn ihr nicht euch fügen will, dann wünschen wir euch gute Heimreise.
Ja, klare Worte vom Schriftsteller und Drehbuchautor Feridun Zamoglu. Frage an unsere Studiogäste, zunächst an Sebastian Eldesser, Islamwissenschaftler an der Uni in Hamburg. Herr Dr. Eldesser, warum tun sich Flüchtlinge denn manchmal so schwer, wenn sie hier auf diese neuen westlichen Gegebenheiten stoßen?
Ich denke, für selbstverständlich gerade für Flüchtlinge, die aus einem ländlichen Milieu kommen, ist das natürlich eine vollkommen andere Kultur, mit der sie hier konfrontiert sind. Das ländliche Milieu in arabischen Ländern ist sehr geschlossen, ist sehr männerdominiert. Es ist auch es herrschen auch sehr stark Klientelbeziehungen vor, also sehr stark die Autorität von wichtigen Leuten, die man beachten muss. Also was wie ein Rechtsstaat gibt es nur in ganz, ganz rudimentärer Form. Das heißt selbstverständlich auch die Bürokratie, mit der diese Menschen hier konfrontiert sind, ist und dass man der zumindest grundsätzlich vertrauen kann und mit ihr kooperieren muss, ist, denke ich, was für viele auch eine neue, sicher eine neue Erfahrung ist.
Ich muss mal dazwischen, Herr Dr. Elsässer, muss man davon ausgehen, dass wirklich alle Flüchtlinge so naiv und völlig unvorbereitet hinkommen und wirklich nur aus ihrer Denke, dass sie eigentlich überhaupt keine Ahnung haben von dem, was sie hier erwartet?
Selbstverständlich nicht alle. Also Leute, die aus einem eher gebildeten städtischen Milieu kommen in arabischen Ländern, wissen natürlich, können sich hier sehr gut orientieren. Die sind auch mittlerweile zu einem Grad globalisiert, den man sich, denke ich, teilweise nicht vorstellt, wenn man hier von vollkommen verschiedenen Kulturen redet. Also das ist überhaupt nicht der Fall. Aber man muss, denke ich, sehr wohl wahrnehmen, dass eben auch tatsächlich Leute kommen, die im Grunde Analphabeten sind, beispielsweise auch aus den syrischen Kurdengebieten, die ganzes Leben im Grunde mit einem Staat konfrontiert waren, der sich nicht um sie gekümmert hat, eigentlich ihnen nichts Gutes wollte, und für die Leute ist es, glaube ich, schon eine große Umstellung, erstmal zu verstehen, wie man hier mit einem funktionierenden Staat umgeht, dem man nicht grundsätzlich misstrauen muss. Und ja.
Pierre Gilgenast, Sie sind ja Bürgermeister in Rendsburg. Das ist eine Gemeinde wie alle, die ihr Päckchen zu tragen hat. Rendsburg sogar ganz besonders. Stichwort Erstaufnahme, Stichwort Dauerunterbringung. Wir haben heute schon darüber gesprochen, für Integration der Schlüssel ist die Sprache auf der einen Seite. Auf der anderen Seite scheint ja irgendwas noch falsch zu laufen. Nehmen wir mal dieses, was Herr Elsässer jetzt gesagt hat, beispielsweise die Leute kennen sich hier gar nicht aus. Dänemark und Schweden macht zum Beispiel solche Integrationskurse, dass sie erstmal Schulungen machen über das Land, in dem die Leute ankommen. Haben Sie sowas hier oder halten Sie sowas für sinnvoll?
Ich glaube, dass das ausgesprochen sinnvoll ist, das auch zu machen. Ich habe es auch in der Tat in den Erstaufnahmeeinrichtungen im letzten Jahr vermisst. Da hat man etwas spät damit angefangen. Ich glaube, dass Sprache etwas extrem Wichtiges ist in diesem Zusammenhang. Es geht ja auch darum, mit Sprache genau diese Werte, die Normen, die es hier gibt, auch zu transportieren und auch verständlich zu machen, worum es uns auch in der Kultur bei uns zu Hause geht. Und es ist unerträglich, wenn man eben sieht, wenn Frauen belästigt worden sind. Und es geht immer wieder darum, die Regeln, die hier bestehen, deutlich auch zu vermitteln und auch zu sagen, vor welchem Hintergrund. Und Herr Elsässer hat es ja eben gerade schon aufgeführt. Der Hintergrund auch der Menschen, die jetzt zu uns kommen, ist ein anderer. Ich habe sehr wohl gut informierte, schon nahezu westlich geprägte Menschen kennengelernt, denen auch das Regelwerk hier in Deutschland bekannt ist, aber eben auch andere, die so taten, als müsste man sich an diese Regeln überhaupt gar nicht halten. Und da gilt es auch, ganz deutliche Grenzen zu setzen.
Was läuft denn falsch, Herr Gilgenast? Was läuft denn derzeit so falsch, dass die Ängste in der Gesellschaft A, so zunehmen und B, die Bereitschaft sinkt, sich überhaupt sachlich damit auseinanderzusetzen?
Ich glaube, das sind im Wesentlichen zwei Dinge. Wir haben einmal die überregionalen Mitteilungen, beispielsweise das, was in Köln geschehen ist, hat sehr geprägt und hat auch Ängste ganz deutlich heraufbeschworen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Situationen beispielsweise in den Städten, bei denen man dann auch schon festgestellt hat, dass der Kontakt stellenweise gar nicht stattgefunden hat, weil eine Anzahl von Flüchtlingen, in Rendsburg sind es im letzten Jahr nahezu 700 gewesen, aber im Stadtbild stellenweise gar nicht so wahrnehmbar gewesen sind. Das heißt also, für mich ist es ganz wichtig, immer wieder den Kontakt zu haben, auch das zu vermitteln, auch das Kennenlernen muss eine ganz wesentliche Rolle im Integrationsprozess spielen.
In Deutschland soll die Integration verstärkt werden. Das haben auch die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel beschlossen. Derzeit wirft die Flüchtlingsdebatte aber erschwerte Bedingungen durch die sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht in Köln und Hamburg. Ein Grund für solche Ereignisse scheint das Frauenbild muslimischer Männer zu sein. Ich habe vor der Sendung mit meiner Kollegin Esther Saoub in Stuttgart gesprochen. Sie war lange Korrespondentin für die ARD in Ägypten und ist Kennerin der arabischen Welt. Frau Saoub, wie haben Sie die Männer in Ägypten und deren Frauenbild eigentlich persönlich wahrgenommen?
Also vielleicht erzähle ich Ihnen am besten eine Geschichte, Herr Frömmter, eine Geschichte aus der U-Bahn von Kairo. Da bin ich gefahren mit einem Bekannten und es war sehr voll und hinter mir standen junge Männer, die irgendwie anfingen, Witze zu machen über mich. Ich weiß nicht, was genau. Jedenfalls rührte sich plötzlich vor mir ein älterer Herr, der saß, stand auf, hat mir mit einer extrem höflichen Geste seinen Sitz angeboten und sich dann so vor mich gestellt, dass diese jungen Männer mich nicht mehr gesehen haben und auf jeden Fall auch beschämt aufgehört haben mit ihren blöden Witzen. Und das ist so die Zweischneidigkeit, die ich erlebt habe. Also Unverschämtheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese diskrete Höflichkeit und vor allen Dingen, dass die Leute sich einmischen, dass sie nicht weggucken, sondern dass sie sagen, oh, da geht was schief, da muss ich mich kümmern.
Bedeutet denn ein so ambivalentes Frauenbild, dass man, besser gesagt, dass Frau mit sexueller Gewalt rechnen muss?
Also mit Belästigung auf jeden Fall, in vielen arabischen Ländern, aber auch nicht in allen. Es ist sehr wichtig, dass man da differenziert. Es sind nicht alle arabischen Männer gleich und schon gar nicht alle muslimischen Männer. Aber in einigen arabischen Ländern, vor allen Dingen auch in Ägypten, ist es leider üblich, dass Frauen hinterhergepfiffen wird, dass man ihnen Sprüche hinterherwirft und dass, wenn es ein Gedrängel gibt, es auch zu Berührungen kommen kann. Aber es geht auch andersrum. Also es war immer beides möglich. Achtsamkeit und auch diese wurstige Anmache, die einem wahnsinnig auf die Nerven gehen kann.
Ja, und wie erleben Sie in diesem Zusammenhang die Diskussion in Deutschland nach den Ereignissen von Köln und Hamburg?
Es hat mich natürlich schockiert, was da passiert ist. Das mal vorneweg. Vor allen Dingen für die Frauen, denen das passiert ist. Gleichzeitig hat mich aber auch geärgert, dass sehr pauschal geurteilt wurde. Also bevor wir überhaupt wussten, wer das gewesen sein könnte, war schon klar, dass es irgendwie mit der Religion zusammenhängen muss. Was uns das klar gemacht hat, ist, dass es wirklich nötig ist, die vielen Menschen, die jetzt hierher kommen, genau darüber aufzuklären, wohin sie sich eigentlich bewegen. Die haben ein sehr nebliges, verwischtes Europabild. Vielleicht auch ein falsches Bild von europäischen Frauen. Und ich glaube, da ist einfach Aufklärung nötig.
Nun sind durch viele Ereignisse Vorurteile und Ängste gegenüber Flüchtlingen gewachsen. Wie kann denn Integration aus Ihrer Sicht besser werden?
Wir haben vielleicht jetzt 800.000 neue Syrer zum Beispiel hier in Deutschland. Meiner Meinung nach müssen die verteilt werden. Also was ganz schlecht ist, ist, dass wenn ein Stadtteil oder eine Straße nur von Leuten einer Art bewohnt wird, wenn eine Containersiedlung voller junger Männer ist, das kann eigentlich nur daneben gehen. Wenn aber in jedem Mietshaus in einer Wohnung eine Flüchtlingsfamilie wohnt, dann werden die von den anderen Mietern mitgenommen. Die hätten vielleicht an Silvester mit ihren Nachbarn gefeiert, statt auf irgendeinen öffentlichen Platz zu gehen. Also ich denke, das Allerwichtigste ist, dass die Leute wirklich verteilt werden in die Gesellschaft und auch bei den Wohnorten, dass wir mehr darauf achten, dass da keine Ghettobildung entsteht. Denn das war wohl ja wohl mit ein Auslöser für diese Jugendbanden.
Ja, Dank an Esther Saoub. Ja, kommen wir zu unseren Studiogästen wieder. Frau Saoub hat es gerade gesagt, Herr Gilgenhaus, dezentrale Unterbringung wäre ein Stichwort. Nun ist es ja im Moment so in den Gemeinden, auch bei Ihnen in Rendsburg, wo Sie ja Bürgermeister sind, dass eigentlich alles noch konzentriert wird in irgendwelchen Lagern, Unterkünften.
Also zunächst darf ich einmal sagen, dass ich den eingespielten Beitrag für absolut richtig halte in der Sache. Wir haben ja zunächst die Erstaufnahmeeinrichtung. Auch dort geht man ja einen anderen Weg, nämlich dass man sich dort nur relativ kurz noch aufhalten soll. In etwa eine Woche soll die Aufenthaltsdauer in sogenannten qualifizierten Erstaufnahmeeinrichtungen sein. Und im Anschluss geht es dann in die kommunale Unterbringung. Und auch in Rendsburg verfährt man danach, dass man dezentral unterbringt. Genau aus dem Grund, dass man keine Ghettoisierung möchte. Man möchte also die Menschen miteinander in Kontakt bringen und das eben an verschiedenen Orten und eben nicht zusammen.
Herr Jürgen, ist das denn Theorie oder ist das Praxis? Ich habe jetzt irgendwo ein Mietshaus in Rendsburg und da ist eine Wohnung frei und jetzt gehe ich da hin und sage, da kommt jetzt so eine Familie rein. Und dann?
Na, es ist schon so, dass wir sehen, dass wir Wohnraum angemietet bekommen. Und wenn ich mir jetzt so ansehe, wo es in Rendsburg gelungen ist, dann ist es in der Tat über das gesamte Stadtgebiet gut verteilt worden. Und die Resonanz, die wir damit haben, ist ganz unterschiedlich. Es gibt Familien dann in der Nachbarschaft, die die neuen Nachbarn sehr positiv aufnehmen, sogar begleiten, sogar als Behördenlotse oder Amtslotsen fungieren und dort richtige Hilfestellung machen, bis hin dazu, dass andere Nachbarn auch die neuen ablehnen. Und da gibt es schon Konfliktpotenzial.
Und wie gehen Sie damit um? Gibt es da irgendjemanden, der da irgendwie moderiert dazwischen oder eine Mediation macht?
Ja, das ist natürlich eine besondere Aufgabe, auch der Rathausmitarbeiter. Wir haben auch dort einen ganz neuen Fachdienst integriert bei uns, der sich dieser Aufgabe auch stellt. Das heißt also auch Hausbesuche und man muss es ja auch sagen, auch Vermieter, die sich an uns wenden und sagen, die neuen Mieter nutzen die Wohnung anders, als man das üblicherweise kennt. Und uns sind ja auch Fälle bekannt, wo dann auch schon mal versucht worden ist, mit dem offenen Feuer in der Küche das Mittagessen zuzubereiten, weil man es einfach mit dem Herd so nicht kennt. Oder aber, dass solche Dinge wie ruhestörender Lärm eine große Rolle spielen, damit verbunden auch Polizeieinsätze.
Herr Gilling, jetzt zusammengefasst, Sie würden dann unterstreichen und sagen, okay, Unterbringung dezentral, kleine Gruppen, keine großen und wo es geht, sollten die Städte und Gemeinden das auch machen.
Das ist definitiv richtig und wir haben zudem eine weitere Erkenntnis, auch aus Reihen der Polizei, die uns sagt, wenn diese Wohnungen auch nicht zu stark belegt werden, dann steigen auch dann nehmen auch die Beschwerden ab. Je weniger Menschen in den Wohnungen sind, desto geringer sind die Polizeieinsätze.
Sebastian Elsässer, Islamwissenschaftler an der Uni Hamburg. Herr Gildnis sagte gerade, es gibt halt eben so Unterschiede und auch diese Fälle gab es ja, dass Leute offenes Feuer gemacht haben in ihrer Wohnung. Ja, es scheint ja doch Unterschiede zu geben, die hier und da zu Reibungspunkten führen. Wo sehen Sie denn die großen Unterschiede, die besonders schwierig sind, was die unterschiedlichen Kulturkreise und Sozialisationen angeht?
Das, ich denke, die gibt es im Allgemeinen nicht. Das hat mit der sozialen Herkunft und der Flüchtlinge zu tun. Also mit gebildeten Mittelschichtsmenschen aus Damaskus oder Aleppo gibt es keine riesigen kulturellen Unterschiede, die
also da habe ich noch Glaubensunterschiede, Religionsunterschiede, aber ich habe jetzt erstmal keine Sozialisationsunterschiede unbedingt.
Sicherlich, also es gibt immer Durchschnittswerte, die natürlich schon sehr irrelevant sind, dass die Menschen, die aus arabischen Ländern zu uns kommen, sehr viel religiöser sind, einfach im Durchschnitt, als der Durchschnittsdeutsche. Innerhalb dessen gibt es natürlich auch Unterschiede, wie streng man seine Religion praktiziert. Und solche Dinge, aber sicherlich ist das ein Durchschnitt, also ein Unterschied, der eine Rolle spielt und dass das Verhältnis von Mann und Frau auch eben durchschnittlich einfach noch anders ist, einfach noch konservativer ist in arabischen Gesellschaften, auch bei gebildeten Leuten, dass es meistens eine klare Rollenverteilung gibt zwischen Mann und Frau. Aber das sind auch Sachen, die ja in unserer Gesellschaft keineswegs so sind, dass es das nicht mehr gibt, sondern es ist eher so, dass es in unserer Gesellschaft eine Entwicklung gab in den letzten Jahrzehnten hin zu einer immer stärkeren Gleichberechtigung von Mann und Frau. Dass es aber ganz normal ist in unserer Gesellschaft, dass man auch Menschen toleriert und respektiert, die beispielsweise, wo die Frau Hausfrau ist. Also auch da gibt's nicht die eine Kultur und die andere Kultur, sondern graduelle Unterschiede, die sich aber, die je stärker sind natürlich, desto ländlicher, desto konservativer das Milieu ist, desto weniger gebildet das Milieu ist, aus dem die Flüchtlinge kommen, bis hin zu Leute, die nicht mal Elektroherd hatten, die vielleicht irgendwo in der Landwirtschaft tätig waren.
Ja, Herr Gilling, dann sind wir eigentlich doch wieder bei dem Thema. Es gibt auch rein praktisch, ich will das gar nicht jetzt so ideologisch diskutieren, sondern ganz praktische Unterschiede, die sind einfach so gegeben. Ich komme nochmal auf den Punkt, den wir eben hatten, Frau Saub hat es auch gesagt, diese Frage tatsächlich, würde es nicht Sinn machen, in deren Muttersprache Menschen einzuführen in die deutsche Kultur oder in diese Unterschiede?
Auf jeden Fall, weil damit wäre die erste Sprachbarriere ja schon einmal genommen, wenn wir zunächst am Anfang in deren Sprache auf sie zugehen können, um auch zu sagen, so funktioniert etwas in Deutschland und darauf muss bitte Rücksicht genommen werden. Wir haben positive Erfahrungen gemacht, dass Menschen, die schon sehr lange in Deutschland leben und aus Syrien beispielsweise stammen, sich angeboten haben, als Dolmetscher zur Verfügung zu stehen. Und das ist ausgesprochen hilfreich gewesen, weil die ja auch schon über ihre Integrationserfahrungen verfügen und das das also unmittelbar auch mitteilen konnten.
Also an der Stelle wäre der Appell tatsächlich, Leute, wer hier schon ist, kann ein bisschen zurückgeben, indem er sich beteiligt und sagt, hier, ich helfe auch in der Erstaufnahme, ich helfe bei Übersetzung und ich erkläre auch gerne mal, welche Erfahrungen ich hier gemacht habe. Die meisten Flüchtlinge, insbesondere aus Syrien, haben einen unbeschreiblichen Weg hinter sich, oftmals in seeuntüchtigen Booten, dann zu Fuß über die Balkanroute landen sie in den Erstaufnahmestellen, auch hier in Schleswig-Holstein. Von dort geht es dann in verschiedene Orte des Landes weiter, meist ohne Perspektive, ohne Kontakte, denn die große Willkommenseuphorie für die Flüchtlinge, die scheint vorbei zu sein. Alle Beteiligten, Flüchtlinge, Helfer und Bürger sind in der nüchternen Realität angekommen. Meldungen von vermeintlich geschiehener Kriminalität oder mutmaßlichen Vergewaltigungen machen die Runde und überlagern jetzt die Debatte. Die Flüchtlinge selbst, sie haben Schwierigkeiten, ohne Hilfe in der deutschen Kultur anzukommen, wie Simon Krämer berichtet.
Die Wasserpfeife blubbert im 11. Stock eines etwas schäbigen Hochhauses in Reisdorf im Kreis Plön. Nackte Wände, eine Neonröhre an der Decke. Draußen heult der Wind um die Kanten und der Blick geht durch den Regen über weite Felder.
Früher war sehr langweilig hier in einem kleinen Dorf. Hier, weil ich komme aus auch eine große Stadt, Damaskus, immer die Leute, die Bewegung.
Sagt Mohammed Abdelkader. Der 25-jährige Syrer ist seit gut 2,5 Jahren in Schleswig-Holstein. Sein Bruder schläft im Zimmer nebenan. Es ist Mittag.
Im ersten Monat war wie eine Reise.
Aber dann wird Mohammed klar, er bleibt hier für länger.
Das war wie eine Katastrophe.
Während er zu Hause in Damaskus immer die Familie und seine 3 Brüder um sich hatte, ist er jetzt so ziemlich auf sich alleine gestellt. Seine Ausbildung als Sanitärtechniker wurde nicht anerkannt. Er machte erstmal ein Praktikum, hatte aber Sprachprobleme und Alltagssorgen.
Ich war nie in Syrien gekocht oder nicht die Wohnung aufgeräumt. Auch mein Zimmer in Syrien, ich räume nicht. Aber hier in Deutschland muss man alles machen.
Jeden Tag ruft er deswegen zu Hause an. Seine Mutter und sein Vater leben noch in Syrien.
Ich habe viele Sachen gelernt über mein Telefon von meiner Mutter in Syrien. Mama, ich wollte das machen. Wie kann man das machen? Und sie hat mir vorgeschlagen, bring ein Heft. Das ist der Heft nur für Rezepte.
Mohammed hat viel Zeit zum Nachdenken. Die Nachrichten über mutmaßliche Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe betrüben ihn. In der Heimat würde das niemand akzeptieren, sagt er, und versucht sich an einer Erklärung.
Wenn kommt die Junge und sie sind zum Beispiel unter 18, ja, sie wollen viele Sachen machen, weil sie sind hier. Ja, sie finden, ich bin groß und ich mache, was ich will.
Viele seien einfach mit der Situation und ihrem Leben überfordert. Weit weg von der Heimat und der Mutter.
Manchmal hier in Deutschland, man wird sein Herz ja wie ein Stein mit der Zeit.
Ja, ein Herz wie Stein kriegt man, wenn man allein gelassen wird hier in Deutschland. Simon Krämer berichtete, Herr Gegnast, da waren ein paar Punkte drin, die ich finde, da kann man nochmal drüber reden. Langeweile heißt ja, ich bin auf mich allein gestellt, ich habe keine Hilfe. Kennen Sie solche Probleme auch aus diesen Unterkünften oder von Flüchtlingen bei Ihnen in Rendsburg?
Ja, aus beiden Bereichen kann ich das berichten und freue mich auf der anderen Seite allerdings, dass es nach wie vor eine große Hilfsbereitschaft in Rendsburg gibt. Also Sportvereine und Organisationen, die bereit sind, das Freizeitangebot mit zu organisieren und entsprechende Angebote auch zu vermitteln oder auch gar zu veranstalten. Das ist, glaube ich, ausgesprochen hilfreich. Gerade in den Erstaufnahmeeinrichtungen haben wir das festgestellt. Da kommen Menschen ja mit ihrer Lebensgeschichte und zum Teil schwerst traumatisiert an und müssen sich zurechtfinden. Und das ist ganz wichtig, dass es da auch eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und eine Beschäftigung mit der Situation geben kann.
Stichwort war ja hier noch Einsamkeit.
Ja, auch das, glaube ich, haben wir ganz häufig festgestellt, da die Familienverbände ja auch zerrissen sind. Ein Kontaktmittel scheint mir dabei aber auch das Handy zu sein, denn das haben wir ganz häufig festgestellt, dass das Handy die Brücke zur Heimat gewesen ist. Und das Schlimmste, glaube ich, was hier noch mit passieren kann, ist, dass das Handy plötzlich verloren gegangen ist oder gar kaputt gegangen ist.
Herr Elsasser, Integration, wir haben gerade gehört, das war ja schon eine Umstellung auch in diesem Fall. Also man musste kochen lernen, man musste lernen, dass man seine Wohnung und sein Zimmer selber aufräumt und, und. Bei Integration, wenn man auf die Seite der Flüchtlinge guckt, was kann funktionieren? Hier scheint ja einiges funktioniert zu haben, so dass sie ja tatsächlich sagen, okay, ich passe mich hier an, ich koche, ich räume selber auf. Wo sehen Sie oder gibt es Punkte, wo Sie sagen, da ist eine Grenze, das wird nie funktionieren, da müssen auch wir mal was akzeptieren?
Ich denke, man muss natürlich das Alter auch sehr stark berücksichtigen. Je jünger die Leute, desto mehr ist bei ihnen die Bereitschaft, auch neu zu lernen, sind die noch nicht vollständig geprägt und auch willens, sich die Sachen anzuschauen, wie es eben hier funktioniert, wie man zwischen Mann und Frau umgeht, sich zu überlegen, in welcher Form sie vielleicht eine Beziehung mit, also wollen sie, suchen sie sich im Endeffekt eine Frau aus dem eigenen Land oder möchten oder, also beispielsweise natürlich, wenn Leute heiraten in die deutsche Gesellschaft hinein, ist oft, dann hat das sehr, sehr weitgehende Folgen oft, was Integration angeht. Andererseits, wenn man da beim eigenen Volk bleibt, weniger. Solche Sachen, ich denke, realistisch muss man vor allem sein, dass das Ältere, man von älteren Menschen relativ wenig, glaube ich, erwarten kann, dass sie noch sowohl ihre Überzeugung und solche Dinge noch stark ändern, ihre Lebensweise. Da muss man stärker denken, einfach, dass es darum geht, Regeln einzuhalten, sich ins gesellschaftliche Miteinander einzufügen, konstruktiv, soweit es geht. Mehr kann man da realistischerweise nicht erwarten.
Herr Gilling, das vielleicht können Sie dazu auch noch was sagen. Es gibt tatsächlich ja diese Theorie, und dass man sagt, also hier, das, was Integration angeht, wir müssen auch mal ja dazu sagen, das, was Herr Elsässer jetzt auch sagt, eine bestimmte Generation einfach zu sagen, wir versuchen die einfach hier zu halten, ihnen eine Fluchtstätte für sie zu sein, aber so richtig integrieren werden wir die gar nicht mehr können. Wir konzentrieren uns gleich auf die Kinder.
Also ich glaube, dass es einfacher ist, an die junge Generation heranzugehen und dort den Integrationsprozess aufzubauen. Das erleben wir ganz besonders deutlich auch im Bereich der Kindergärten und Krippenplätze. Wir stellen ja fest, dass wenn die ausländische Familie das erste Mal den Kindergarten oder den Krippenplatz besucht, eine große Zurückhaltung da ist. Das Kind geht dann in eine Obhut. Das bringt die Familien dann auch in die Situation, dass sie auch einmal wieder Zeit für sich haben, um sich auch zu organisieren. Wir stellen darüber hinaus aber auch fest, dass die jungen ausländischen Mütter das Gespräch mit den Kindergartenmitarbeiterinnen suchen, um sich auch allgemeine Lebensberatung und Lebenshilfen zu erfragen, beispielsweise bei Krankheiten, wie geht man damit um? Und uns wird immer wieder deutlich in diesem Zusammenhang, dass es noch ein sehr, sehr traditionelles Familienbild bei den ausländischen Familien gibt, wo die Frauen ganz häufig wenig Kontakte nach außen haben.
Und da bedeutet also der Kindergarten tatsächlich auch eigentlich so ein Kommunikationszentrum auch für die Frauen.
So ist es. Damit hat sich natürlich auch die Aufgabe der Kindergärtnerin verändert im Laufe der Zeit. Aber Sie haben vollkommen recht, das ist ein ganz wichtiger Kommunikationspunkt geworden.
Ja, in der ersten Stunde haben wir viel über Schwierigkeiten bei der Integration von Flüchtlingen gesprochen. Angesichts der kritischen Stimmen werden die vielen kleinen, positiven Beispiele kaum noch wahrgenommen. So ziemlich auf den Tag genau vor 2 Monaten hat es eine Flüchtlingsfamilie aus Afghanistan unfreiwillig bundesweit in die Presse gebracht. Die 5-köpfige Familie Faizi wurde nach ihrer Flucht der kleinen Halliggemeinde Hoge zugeteilt, weil es dort eine entsprechend große Wohnung gab. Sebastian Pazani aus dem NDR Ernstwelle Nordstudio in Flensburg hatte die Familie damals auf dem Weg in die neue Heimat begleitet. Er hält seitdem Kontakt. Ja, Sebastian Pazani, der Start auf Hoge war für die Familie wohl etwas holprig. Warum eigentlich?
Naja, Familie Faizi kommt aus der afghanischen Großstadt Kabul mit ihren fast 4 Millionen Einwohnern. Der Vater sagte damals bei der Ankunft auf Hoge, er sei unendlich froh, nun mit seiner Familie in Sicherheit zu sein. Das raue Wetter, die wenigen Menschen und das Leben, ja sozusagen mitten im Meer, das war dann aber vielleicht am Anfang doch ein etwas zu großer Kulturschock.
Na, nun sind 2 Monate rum. Wie hat sich die Familie denn jetzt inzwischen eingelebt?
Der Bürgermeister der Gemeinde Hoge, Matthias Piepkras, sagt, dass sich die Faisis nach und nach immer besser einleben. Man muss ja auch sagen, man kann sich der Integration da draußen eigentlich gar nicht entziehen. Es leben nur rund 100 Menschen auf Hoge. Die Kinder gehen zur Schule, lernen jetzt andere Kinder kennen. Die Eltern werden mittlerweile sogar zu Hogern nach Hause eingeladen. Und was natürlich schon ziemlicher Luxus ist im Vergleich zu anderen Orten, die Eltern bekommen jeden Tag Deutschunterricht bei einer eigenen Lehrerin. Also sozusagen täglichen Privatunterricht. Entsprechend schnell lernen sie jetzt natürlich die Sprache.
Ja, und wie sieht wohl die Zukunft aus für die fünfköpfige Familie Faisi? Kann man dazu schon etwas sagen?
Ob die Familie nun tatsächlich für immer auf Hoge bleiben wird, das ist natürlich nicht klar. Aber den Eindruck, dass sie so schnell wie möglich aufs Festland möchten, hat er auf jeden Fall nicht mehr, sagte mir Dirk Bienenschold von der Gemeinde Hoge. Der hat den Job, sich so ein bisschen zu kümmern um die Flüchtlingsfamilie. Nur mit der Arbeitserlaubnis des Mannes gibt's noch Probleme. Erst wenn er den Status eines anerkannten Asylbewerbers hat, darf er arbeiten. Bis dahin kann's noch etwas dauern. Der Bürgermeister von Hoge hätte übrigens sofort einen Job für Herrn Faisi, und zwar als Gemeindearbeiter. Es wird jemand gesucht, er könnte sofort anfangen.
Ja, klein, aber fein die Integration auf der Hallig-Hoge. Dann kann Sebastian Pazani im NDR1-Welle Nordstudio in Flensburg. Herr Gilgenas, positives Beispiel. Ich sagte gerade klein, aber fein auf Hoge. Haben Sie auch so kleine, feine Beispiele, wo Integration glückt bei Ihnen?
Ja, wir haben eigentlich viele Beispiele, die man jetzt aufzählen könnte. Ganz besonders war natürlich im vergangenen Jahr zu erleben, als die Erstaufnahmeeinrichtung in Rendsburg aufgebaut worden ist und innerhalb von 2,5 Tagen eine Einrichtung entstanden ist, für die nachher 700 Menschen als Gäste eingerichtet werden konnten. Und das war natürlich schon eine ganz besondere Herausforderung, und da haben sehr viele geholfen. Aber jetzt auch bei der kommunalen Betreuung stellen wir fest, dass sehr viele Menschen engagiert sind bei der Bekleidungshilfe, sich einzusetzen, aber auch unsere ausländischen Mitbürger abholen oder auch Fahrservice leisten. Die Schulangebote sind natürlich auch ganz besonders wichtig. Die Sprachkurse, die angeboten werden, aber auch diejenigen, die Fußballspiele schnell und unkompliziert organisieren und sagen, bitte kommt am Nachmittag zum Fußballspielen, wir organisieren die Trikots, bitte kommt, wir wollen uns miteinander bekannt machen und uns kennenlernen. Das sind also sehr, sehr positive Beispiele. Aber was ich auch besonders gut finde, ist, wenn die Flüchtlinge selber helfen und selber auch Hilfsangebote organisieren.
Wie sieht das aus zum Beispiel?
Ja, wir haben beispielsweise Mediziner kennengelernt, die aufgrund ihrer besonderen Ausbildung bereit sind, auch bei der Erstaufnahme zu helfen und sich dort in den Dienst mit reinzustellen, beispielsweise auch bei Übersetzung, überhaupt das Übersetzen. Da kann jeder gut helfen, der sich dann schon ein bisschen eingelebt hat. Und ich habe syrische Familien kennengelernt, die zum Teil fünfsprachig gewesen sind. Und als die sich gemeldet haben und gesagt haben, wir möchten hier ganz gerne etwas tun, haben wir natürlich dankbar Ja gesagt.
Und dann vermitteln Sie auch so genau Bedarf und Nachfrage mit Angebot.
Ja, das ist so. Wir haben eine sehr interessante Datenbank inzwischen, auf der eingetragen wird, welche Hilfs- und Unterstützungsangebote es gibt. Und auf die kann man zurückgreifen, und unsere Übersetzer vermitteln das dann entsprechend.
Sie sagten gerade, vieles läuft. Sie hatten auch selber das Stichwort Sprachkurse nochmal eben gesagt. Jetzt habe ich eine Mail von einem Hörer, der aber auch nicht genannt werden möchte. Der sagt, er unterrichtet auch an bestimmten Sprachschulen für Flüchtlinge und sagt, da wird ein Riesengeld reingepumpt. Aber es kontrolliert letztendlich keiner, ob die dann dahin gehen oder nicht, die Flüchtlinge.
Na, das kann ich eigentlich so von mir aus nicht bestätigen.
Also wird denn kontrolliert? Wird irgendetwas kontrolliert, was an Leistungen erbracht wird?
Ja, weil die Sprachangebote laufen bei uns ja über die hiesigen Vereine und die organisierten Träger, die es dort gibt. Und die melden schon, welche Personen daran teilnehmen. Und es muss natürlich auch entsprechend abgerechnet werden. Von daher kann ich dieses Problem für Rendsburg jedenfalls nicht bestätigen.
Sebastian Elsässer, Sie sind Hochschuldozent ja auch und nicht nur Islamwissenschaftler mit Ihrer fachlichen Kompetenz. Integration ist ja eigentlich immer ein Thema an Hochschulen. Wie läuft's denn so? Sie kennen Kiel, Sie kennen Hamburg. Welche Erfahrungen machen Sie da? Ist das ein Thema?
Ja, also in unserem Fach ist so, dass es mittlerweile schon sehr stark die auch Leute mit muslimischem Hintergrund anzieht. Also wir betreiben keine islamische Theologie, das ist denen bewusst, das ist es gibt keinen Bekenntnishintergrund. Trotzdem fühlen sich viele Leute von muslimischem Hintergrund von dem Fach angezogen, weil sie die Sprache, eine der Sprachen, die wir lehren, vielleicht schon von zu Hause kennen. Und wir haben da aber eigentlich überhaupt gar keine Probleme, obwohl wir alles rund um Islam, auch die schwierigen Themen wie Gewalt, wie Sexualität, Geschlechterbeziehungen, Islamismus, also wir sprechen alles an und ich hatte noch nie Probleme, dass, obwohl also ich vielleicht zur Hälfte Muslime und zur Hälfte Nicht-Muslime als Studenten habe, dass da keine Diskussion möglich war.
Ich habe mal kurz nachgefragt, die aktuelle Diskussion, diese aktuellen Diskussionen, Ereignisse, ja. Hamburg, Köln und, spielt das bei Ihnen eine Rolle? Wird das thematisiert?
Ja. Also ich habe das sehr stark in meinen Lehrveranstaltungen auch thematisiert und die Studierenden haben da eigentlich sehr gut drauf reagiert. Die waren sehr dankbar, dass sie darüber reden konnten. Ich denke, es ist auch eine wichtige Aufgabe von unserem Fach, einfach denen, die bei uns studieren, einfach was an die Hand zu geben, dass man sachlich mit solchen Themen umgehen kann. Wir verteidigen nichts, wir beschönigen nichts. Wir beschäftigen uns auch sehr viel mit der arabischen Welt und die arabische Welt hat jede Menge Probleme zurzeit, die wir auch behandeln müssen.
Aber es gibt keine Polarisierung jetzt unter den Studenten oder keine Radikalisierung unter den Studenten, wo die jetzt sagen sollen, jetzt hier ist mal Schluss mit lustig, das wollen wir eigentlich gar nicht.
Nein, es ist natürlich ein bisschen auch manchmal würde ich mir sogar wünschen, dass es kontroverser ist. Oder dass auch mal Muslime vielleicht aufstehen würden und sagen, das fand ich jetzt, das hat mich jetzt persönlich beleidigt, was jetzt gerade jemand gesagt hat, aber es ist überhaupt nicht der Fall. Eigentlich ist, schafft dieses Umfeld Universität ganz gut, einfach einen sachlichen Rahmen herzustellen und also es freut mich zu sehen, dass da einfach deutsche Muslime mit dabei sind und auch unseren Zugang zu dem Fach mitkriegen. Es spielt überhaupt keine Rolle, welcher Religion man ist.
Also es gibt auf jeden Fall, das haben wir jetzt gehört, es gibt auf jeden Fall gute Beispiele, wo Integration schon klappt. Ist ein bisschen in Stocken geraten schon, das kann man doch sagen. Ne? So seit Dezember ist es schon anders als in dieser ersten Phase, Herr Gilgenas, ne?
Also das muss man zugeben, dass das so ist. Die große Welle hat es ja im August letzten Jahres gegeben. Das war aber auch wirklich unsagbar großartig, wie viele Menschen sich da ohne groß zu fragen engagiert haben. Und nach den Sommerferien war dann schon deutlich zu spüren, die Menschen mussten auch wieder zur Schule oder mussten wieder zur Arbeit. Die Ferienzeiträume waren dann da zu Ende.
Also dennoch kann man sagen, es gibt gute Beispiele. Man muss nur sehen, dass man das auch diese kleine Flamme am
Ich Kochen glaube, will. Das ist sogar eine unserer wichtigsten Aufgaben, auch als Kommunen deutlich zu machen, dass wir von den Helferinnen und Helfern abhängig sind und wir müssen sie immer wieder motivieren. Bleibt bitte dabei. Gemeinsam werden wir diese Herausforderung nur stemmen können.
Also Integration, eine gemeinsame gesellschaftliche Aufgabe, nicht nur von Verwaltung und Politik. Dass die wichtig ist, hat auch die Wirtschaft längst erkannt. Viele Unternehmen hoffen, mit Hilfe der Flüchtlinge und Migranten dem Fachkräftemangel besser begegnen zu können. Aber nicht bedingungslos, meinte jüngst der Präsident des Bundes der Deutschen Industrie, Ulrich Grillo, auf dem Neujahrsempfang der schleswig-holsteinischen FDP.
Integration darf nicht in der Turnhalle enden, sondern wir müssen eine Sprachausbildung bereiten. Das können die Unternehmen nicht, das muss die Politik machen. Die müssen unsere Sprache kennen, wir müssen natürlich die Qualifikation erfassen. Wir müssen erstmal wissen, wer da ist. Da müssen wir flexibler einstellen dürfen. Das heißt, dass wir eben auch für gewisse Zeit erstmal einstellen können. Da muss natürlich auch sicher sein, dass die Flüchtlinge, die akzeptiert sind hier, das muss schnell bearbeitet werden, dass die auch hier bleiben können, wenn wir sie ausbilden, dass sie nachher nicht wieder weg sind. Also viele verschiedene Möglichkeiten, viele verschiedene Rahmenbedingungen, die einfach geschaffen werden müssen, damit wir eine gewisse Sicherheit haben und flexibler sein können.
Der BDI-Präsident fordert aber nicht nur bessere Rahmenbedingungen der Politik. Grillo fordert auch eine gewisse Anpassung der Flüchtlinge an die deutsche Gesellschaft. Dabei setzt er vor allem auf die zweite Generation der Flüchtlinge.
Integration dauert grundsätzlich eine Generation mindestens. Aber nichtsdestotrotz gilt es, dafür zu kämpfen, dass zumindest die Kinder der Zugewanderten sich irgendwann als Deutsche fühlen. Und ich bin schon der Meinung, dass die Flüchtlinge, die Zugewanderten, unsere Rechte, unsere Gesetze, unsere Sitten und Gebräuche akzeptieren müssen, wenn sie hier leben wollen. Wenn sie sich dagegen entscheiden, dann können sie nicht hier leben. Also da müssen wir schon durchgreifen.
Ja, das war BDI-Präsident Grillo vor einigen Wochen hier bei dem FDP-Neujahrsempfang. Frage an unsere Studiogäste. Pierre Gilgenast, der BDI fordert flexiblere Möglichkeiten, gleichzeitig ganz klar eine Anpassung und sagt aber auch, die Wirtschaft möchte gerne eine Flexibilisierung auch bei den Löhnen. Würde das nicht die Diskrepanz zwischen Flüchtlingen und Deutschen wieder verstärken?
Ja, das glaube ich schon, aber das ist schon eine große Herausforderung. Wir müssen ja sehen, in welcher einer Situation man sich jetzt bewegt. Ich denke jetzt an Rendsburg, da werden das 274 Personen sein jährlich, die nach Rendsburg kommen und dort auch aufgenommen werden. Und selbstverständlich müssen die auch in Lohn und Arbeit gebracht werden. Das ist ja auch ein ganz großer Bereich der Integration, dass man durch die Arbeit dann selbstständig nachher auch wieder wird und damit auch das eigene Einkommen erzielt. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, zusammen mit den Unternehmensverbänden beispielsweise, aber auch der Industrie- und Handelskammer und den Kammerverbänden insgesamt, dort Aufgabenfelder aufzuzeigen, die man dann da auch schnell und sicher vermitteln kann.
Herr Giebner, das tun wir uns in Deutschland nicht da besonders schwer. Jetzt bin ich einfach mal Flüchtling. Ich komme tatsächlich ohne Papiere. Und ich habe Deutschland immer kennengelernt, nicht als Land der Fähigkeiten in der Wirtschaft, sondern als Land der Zeugnisse. Die habe ich aber jetzt nicht, wenn ich als Flüchtling komme. Tun wir uns da nicht schwer und lassen da wirklich Ressourcen verpulvern?
Ich glaube, das ist so. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir für Deutschland insgesamt ja auch immer wieder ansprechen, dass wir auch überreguliert sind. Und in diesem Fall ist es wirklich wichtig, dass wir vernünftige und schnelle, praktikable Ansätze finden. Ich kann mir gut vorstellen, dass in dem Augenblick, wo ein Flüchtling beispielhaft den Weg gegangen ist über eine Sprachschulung und man auch dort gewisse Eignungen schon festgestellt hat, denn in jeweiliger Kooperation auch mit dem jeweiligen Familienbetreuer eine schnelle und praktikable Lösung finden muss. Man muss ja nicht gleich immer ganz hoch nach den Sternen greifen, sondern es kann ja zunächst erst auch einmal eine Aufgabe und eine Arbeit sein, die vielleicht nahe liegt, die vielleicht sogar in der Betreuung von Flüchtlingen liegt oder eben auch bei einem Betrieb, der sagt, euch kann ich gebrauchen, bitte komm hierher und pack mit an.
Ich meine, wäre die Wirtschaft nicht gut beraten zu sagen, okay, wir überlegen dann doch mal über Praktika oder so und gucken uns mal an, was sie wirklich können. Wenn sie sagen, sie kommen aus irgendeinem Sektor, Stichwort Fachkräftemangel. Wenn ich einen Fachkraft brauche, kann ich doch in dem Fall eigentlich doch nur mal überprüfen, ob der wirklich diese Fähigkeit hat.
Ich glaube, dass die Einrichtung von Praktika wirklich das Eleganteste ist, um sich nicht nur kennenzulernen, sondern auch die entsprechenden Fähigkeiten entsprechend festzustellen. Ja, diesen Weg sollte man verstärkt gehen.
Also heißt es nochmal zusammengefasst, eben nicht nur der Forderung nachkommen des BDI, sondern auch die Wirtschaft muss sich in die Richtung dann auch mal ein bisschen bewegen.
Das wäre ein sehr, sehr guter Ansatz.
Wir haben hierzulande seit 1949 nicht mehr eine solch hitzige Debatte und zum Teil unsinnige Debatte geführt, wie derzeit über die Flüchtlinge, die zu uns ins Land kommen. Ich gebe einfach einen kleinen Überblick über die Posts, die uns erreicht haben auf unserer Homepage. Da wird geredet von, das ist alles nur scheinheiliges Gesülze. Am Ende können wir uns nur aussuchen, ob wir die hässlichsten Szenen in Deutschland oder an den Grenzen haben werden. Integration ist keine Einbahnstraße. Wenn man aber geht, wie Menschen mit Migrationshintergrund, die bereits viele Jahre in Deutschland leben, immer noch nicht die deutsche Sprache können, stellt sich die Frage, ob Integration überhaupt angestrebt werden kann. Alles in allem also eine sehr, sehr, sehr kritische Einstellung. Herr Gilgenast, wenn man das sich sowas anguckt, auch die Zeitung, die Leserbriefe anguckt, wenn das alles so verfolgt, ist die Integration schon gescheitert, bevor sie richtig angefangen hat?
Oh nein, das kann man sicherlich nicht sagen, aber es ist eine Aufgabe, die auch noch nicht bewältigt worden ist und die sehr vielfältig ist und sie wird auch ihre Zeit dauern. Es ist ja vorhin schon mal angesprochen worden, dass man dort durchaus mehrere Generationen im Blick haben muss und genauso sehe ich das auch. Übrigens, ein Post von eben ist natürlich richtig gewesen. Integration ist nie einseitig, sondern man muss von beiden Seiten dran arbeiten, sowohl diejenigen, die gastgebend sind und diejenigen, die auch hierher kommen ins Land, müssen eben auch ihre Bereitschaft haben, sich hier mit integrieren zu lassen.
Sebastian Elses, Sie sind ja nur Wissenschaftler, die kann man ja immer gerne fragen, so auch Theorien und Ideen. Haben Sie eine Idee, wie ich wieder Sachlichkeit in so eine gesellschaftliche Debatte kriege?
Sachlichkeit kann man nur durch Sachlichkeit reinbringen.
Aber das Problem ist ja, dass viele Menschen gar nicht mehr im Moment zugänglich sind für sachliche Argumente.
Was man mit denen jetzt kurzfristig machen kann, weiß ich auch nicht. Also ich denke persönlich, also ich glaube beispielsweise, natürlich darf man nicht so viel miteinander vermischen. Und das ist sicher auch häufig das Problem, dass einfach ganz viele Sachen miteinander vermischt werden von Islam, bis hin zu Flüchtlinge, bis hin zu Integration und nicht alles hat einfach, und dann auch vielleicht überhaupt die Frage Muslime in Deutschland, obwohl natürlich viele Muslime mittlerweile schon seit mehreren Generationen in Deutschland leben. Das heißt, das alles zu vermischen und noch die Frage, was ist der Islam eigentlich für eine Religion? Das ist sicher zu viel auf einmal für eine sachliche Debatte.
Ich frage jetzt nochmal ganz, der etablierte Bereich von Muslimen, die es hier gibt, sind ja auch viele Türken, die hier schon in der zweiten, dritten, vierten Generation leben. könnten die nicht, oder ist da auch schon wieder so eine kulturelle oder eine inhaltlich-politische Differenz, könnten die nicht hilfreich sein, auch mit ihren Moscheen?
Also, da ist die Sprachbarriere, glaube ich, ein riesengroßes Problem. Also, da, es gibt ja auch schon arabische Muslime in Deutschland. Auch da sind aber die Träger von den Moscheen nicht unbedingt die Leute, denen man die Neuankömmlinge in die Hand geben möchte. Also, die Moscheenlandschaft in Deutschland ist sehr viel stärker als eigentlich die muslimische Gesellschaft, religiös, konservativ geprägt, teilweise sogar extremistisch. Und das darf man nicht außer Acht lassen.
Also das ist schon mal ein Punkt.
Ich bin also gegenüber Moscheegemeinden, über irgendwas, aber die religiöse Landschaft in der Muslime in Deutschland ist sehr viel konservativer, als die Muslime eigentlich sind. Und ganz viele Muslime, die eben offener sind, sind nicht in Moscheegemeinden aktiv. Das heißt, die Leute, denke ich, könnten sehr viel tun und tun es auch.
Herr Gildeners, wenn wir jetzt mal den einzelnen Menschen nochmal angucken, den einzelnen Schleswig-Holsteiner, aber auch den einzelnen Flüchtling, mit zwei Sätzen mal pointiert gesagt, was kann jeder auf jeder Seite tun, um Integration zu verbessern?
Also ich glaube, auf Seiten der Flüchtlinge wäre es gut, wenn ganz deutlich wird, wie sehr sie sich bemühen, insbesondere Sprache zu erlernen und sich an die Kultur zu gewöhnen und die kulturellen Begebenheiten eben auch akzeptieren. Und auf der Seite unserer Bevölkerung würde ich mir wünschen, dass man offener rangeht und vor allen Dingen auch bereit ist, die eigenen Ängste und Befürchtungen deutlich auszusprechen, aber im Anschluss dann auch bereit ist, zuzuhören, welche Lösungen es dafür gibt und wie man aufeinander transparent zugehen kann.
Gut, Offenheit und Bereitschaft eben auf beiden Seiten.
Ja.
Sie hören NDR 1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache. NDR 1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache. Ja, in Sachen Flüchtlingen hat uns noch die Mail erreicht von Rolf Fischer aus Gettorf. Er schreibt, Herr Gildeners, ich glaube, das geht eher an Sie, die Frage, gehen Politiker davon aus, dass Deutschland die Flüchtlinge in die Gesellschaft integrieren muss, soll oder gewähren wir diesen Menschen nur eine Zuflucht für eine ungewisse Zeit, bis die Lage sich in ihrem Heimatland verbessert hat?
Ich glaube, das kommt etwas darauf an, aus welchem Herkunftsland der Flüchtling kommt. Grundsätzlich gilt, wenn hier jemand einen Asylantrag stellt und der Asylantrag begründet ist, dann gibt es dafür natürlich keine zeitliche Begrenzung. Und ich glaube, das trifft auch viele zu, die aus Syrien kommen, also insbesondere die, die aus bürgerkriegsähnlichen Zuständen nach Deutschland gekommen sind, um hier in Sicherheit zu sein. Wenn da der Antrag positiv ist, gibt es da keine zeitliche Begrenzung und dann müssen wir auch alle Integrationsmaßnahmen ergreifen, die uns zur Verfügung stehen.
Beim Balkankrieg haben wir ja festgestellt, dass viele Flüchtlinge danach wieder zurückgegangen sind. Also kann man eigentlich auch davon ausgehen?
Das ist ganz eindeutig feststellbar. Im letzten Jahr waren rund 38% der Flüchtlinge, die auch in Rendsburg angekommen sind, Balkanflüchtlinge. Das ist schon Ende des Jahres um die 7% nur noch gewesen und jetzt im Augenblick kaum noch signifikant. Dort haben die Flüchtlinge selber festgestellt, die Möglichkeit, schnell Arbeit zu bekommen, ist hier so nicht gegeben und die sind dann in der Tat auch wieder nach Hause.
Ja, fast zwei Stunden lang haben wir jetzt über Integration gesprochen, Ängste und Hürden diskutiert. Bleibt so als Abschlussfrage an unsere Experten hier im Studio. Sebastian Elsässer, Islamwissenschaftler von der Uni in Hamburg. Ja, was meinen Sie, was würden Sie sich jetzt wünschen nach der Sendung, wo Sie sagen, das brauchen wir, da müssen Menschen besser aufeinander zugehen, so kann Integration besser funktionieren?
Ich denke, das Wichtigste ist wirklich, dass man über die praktischen Herausforderungen ganz offen reden kann. Es geht nicht darum, irgendein Weltbild zu haben, ob man gegenüber Fremden freundlich eingestellt grundsätzlich ist oder nicht, oder dergleichen Dinge, sondern es ist dafür, dass das funktionieren kann und dass unsere Gesellschaft es schafft, ist es einfach sehr wichtig, dass man bei dieser Frage dass die Möglichkeit des sachlichen Austauschs bewahrt, dass man wirklich ohne Scheuklappen und ohne Vorurteile drüber reden kann und dass man einfach klar im Auge behält, wie es ja auch viele Leute aus der Praxis ganz selbstverständlich sagen, dass eben unter Flüchtlingen es gibt sympathische Menschen und unsympathische Menschen und es gibt sogar, es gibt auch Kriminelle, das ist eben auch der Fall.
Also ruhig benennen.
Darüber kann man reden, ohne dass man, deswegen alle in Misskredit bringt und
Das ist,
denke ich, das Wichtigste.
Also die Offenheit und aber auch die Ehrlichkeit gegenüber der eigenen Bevölkerung, wenn es Probleme gibt. Herr Gilgenas, wie sehen Sie das? Gibt es eigentlich noch eine Chance? Wir haben ja eine sehr emotional geführte Debatte im Moment. Wie schon festgestellt wurde, hier und da auch relativ unsachlich, kann man die nochmal versachlichen?
Das muss uns einfach gelingen und es wird uns dadurch gelingen, indem wir ehrlich an die Diskussion rangehen und vor allen Dingen auch die Befürchtungen, die in der Bevölkerung vorhanden sind, auch ernst nehmen. Und ich glaube, wir dürfen auch eines nie in dieser Debatte vergessen, nämlich deutlich zu machen, dass all das, was ansonsten ja auch an Hilfen geleistet wird, auch an einkommensschwache Familien, auch das, was wir machen, um Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen, das, was unternommen wird, um die Altersarmut in den Griff zu bekommen, dass diese Maßnahmen ja nicht zu Ende sind. Man muss ja zugeben, dass durch die Diskussion um das Flüchtlingswesen andere sozialpolitisch wichtige Themen in den Hintergrund geraten. Aber gleichwohl, auch darum wird sich gekümmert. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das einmal deutlich zu betonen.
Ja, also keine Sozialneid-Debatte führen, Offenheit, Ehrlichkeit, auch was Probleme angeht, das so das Resümee hier der Runde im Studio. Ja, und das war sie dann auch, unsere heutige Sendung zur Sache zum Thema Integration. Viele Ängste, viele Hürden. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank auch an meine Studiogäste nochmal, Dr. Sebastian Eltesser von der Uni Hamburg und an Rendsburgs Bürgermeister Pierre Gilgenast. Ich bin Michael Frömter und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.